Hey Tobias, fluchst du, wenn du den Computer nutzt?
Ab und zu, wenn es nicht so, gerade so klappt, wie ich will, dann ist da durchaus eine legitime Kommunikationsform, die ich gewählt habe.
Ja, das machen wir ja alle ein bisschen fluchen, aber jetzt hat es sogar noch einen AI-Zusammenhang. Und zwar haben User herausgefunden, dass wenn man flucht, wenn man Google benutzt, dann wird AI-Suche abgeschaltet.
Das ist ja lustig.
Und zwar die AI-Suche, die ist ja jetzt noch nicht in der Schweiz, aber in den USA aufgeschaltet. Eben, es ist ein bisschen wie Perplexity. Da kommst du dann irgendwie eine zusammenfassende Antwort über. Und wenn du zum Beispiel eingibst, how to turn off fucking Google AI Results, dann hört er auf.
Mit AI Results.
Genau, und zwar anscheinend ist darum, er will dann nichts Böses sagen und so Guardrails kommen in Kraft. Und dann ist Google wieder gleich wie früher.
Oh, schön. Die Frage ist, wie lange ist der Schlupf noch da? Bis es flickert, werden wir herausfinden.
Wir fluchen weiter und finden es raus.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Tobias Bolzan.
Und der Thomas Benkö.
Und heute geht es ja unter anderem um KI in der Schweiz. Wo stehen wir eigentlich? Was fehlt uns noch? Wieso haben wir kein eigenes ChatGPT?
Also es geht nicht unter anderem darum, sondern es geht nur darum. Es ist sozusagen eine thematische Folge, die sich nur um das dreht. Und wir haben einen wahnsinnig interessanten Gast. Der hat sich früher schon mal mit Sachen beschäftigt, die aus China entwichen sind. Und wir werden auch mit ihm das mal drüber reden. Und er heisst?
Marcel Salaté.
Genau. Ihr werdet ihn noch kennen aus der Corona-Pandemie. Er hat da, ich habe mich immer wieder bei den offiziellen PKs vom Bundesrat dabei gesessen und hat da über die Situation in der Schweiz Auskunft gegeben. Er hat aber eigentlich er verfolgt jetzt eine andere Karriere, beziehungsweise hat er schon vorher, eben KI. Und wir werden mit ihm den Stand von der Schweizer KI-Forschung behandeln und all die Aktualitäten, die es in der letzten Zeit gegeben hat.
Ja, sagen wir mal rein.
Absolut.
Prompt Zero.
Herzlich willkommen, Marcel, bei uns im Studio.
Freut mich, mit euch zu sein.
Du hast während der Covid-Pandemie dich als digitaler Epidemiologe einen Namen gemacht. Du bist eine der prägenden Stimmen gewesen, in der Krise. Heute leitest du das EPFL AI Center als Co-Direktor. Erzähl uns doch ganz kurz, wie ist es da dazu gekommen, von deiner Arbeit früher noch zu deiner Arbeit jetzt?
Ja, wie ist es gekommen? Effektiv, ich habe als Epidemiologe schon relativ früh natürlich mit grossen Daten geschafft. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich mich ernsthaft mit KI bzw. maschinellem Lernen beschäftigt habe, das war im Jahr 2009 gewesen, also vor doch auch schon 16 Jahren. Und habe dann Jahr für Jahr mehr drin gemacht. Und irgendwann mal ist es sogar so viel geworden, dass ich gefunden habe, hey, KI wird überall sein, komm, wir machen doch eine Konferenz. Und heute ist das eine der grössten KI-Konferenzen in der Schweiz, Applied Machine Learning Days in Lausanne. Jedes Jahr ein neues KI-Startup gegründet, vor ein paar Jahren, auch vor der Pandemie. Aber dann natürlich die Pandemie und ich weiss, dann bin ich natürlich bei den meisten damals in die Stube geflattert und jetzt denken manchmal die Leute, was macht denn der mit KI? Aber effektiv beschäftige ich mich viel länger mit KI als mit Viren.
Kannst du vielleicht uns und unseren Hörern schnell sagen, was AI Center oder ETH bzw. EPFL ist, was man da macht? Man hört immer, es hat so eine Strahlkraft, umreiss doch das mal schnell.
Okay, also das AI Center, die beiden AI Center an der ETH in Zürich und an der ETH in Lausanne, also die EPFL, sind eigentlich relativ ähnlich. Wir sind zwar unabhängig, aber es geht darum, dass man im Prinzip einfach wirklich ein Zentrum hat an einer Hochschule wie an einer EPFL, wo man sagt, okay, dort können wir ein bisschen die Fäden zusammen, was das Thema anbelangt. Es geht nicht darum, dass wir den Leuten vorschreiben, was sie sollen machen, ganz und gar nicht, aber es braucht halt so wie eine grosse Tür, wo KI draufsteht, damit auch für die Aussenwelt ein verständlicher ist, wo eigentlich so ein bisschen die Fäden zusammenkommen. Und wir koordinieren natürlich auch viel. Jetzt insbesondere in der Schweiz passieren ja auch viele Sachen, wo es nicht mehr wahnsinnig Sinn macht, wenn jetzt die EPFL das alleine machen oder die ETH das alleine machen, wo wir wirklich quasi als Land müssen agieren und dort schaffen wir jetzt auch viel stärker zusammen, um das zu koordinieren. Aber im Prinzip sind wir ein Koordinationszentrum, das klingt ein bisschen langweilig, aber das ist eigentlich das, was es ist.
Wir haben sicher nachher noch ein bisschen vertiefter auch noch drauf, was das ihr genau dort macht. Aber wir reden zuerst auch noch ein bisschen über News. Die letzten paar Tage hat es Ankündigung um Ankündigung gegeben. Es war DeepSeek gewesen. Haben wir letzte Woche eine Spezialsendung dazu gemacht. Ein Deep Dive zu DeepSeek, das Modell aus China. Dann hat irgendwie OpenAI zusammen mit anderen Unternehmen angekündigt, dass man das Stargate-Projekt lanciert in den USA mit gigantischen Investitionen. Da wollen wir beides ein bisschen mit dir darüber reden und auch deine Expertenmeinungen abfragen. Da, was DeepSeek, also die KI aus China, ja so speziell macht, oder zumindest aus Sicht, wie es porträtiert worden ist, aus verschiedenen Berichten, ist, dass halt es eigentlich ein chinesisches Startup ist, wo für seine Modelle sehr viel weniger Geld angeblich ausgegeben hat als andere Firmen aus den USA, wo alle auf sehr viele Nvidia-Chips setzen, mit ihrem Modell trainiert haben, mit sehr vielen Millionen Franken. Wie glaubwürdig haltest du die Aussage?
Also ich glaube, vieles am DeepSeek-Modell ist sehr glaubwürdig. Es ist ja unter anderem auch ein offenes Modell. DeepSeek hat auch relativ detailliert Paper dazu veröffentlicht. Also links und rechts sind jetzt hunderte von Teams weltweit, die sind dran, das jetzt auch zu replizieren. Und das sieht eigentlich wirklich relativ gut aus. Man kann eigentlich nicht unbedingt sehr viel Zweifel an der ganzen Geschichte haben. Natürlich könnte man sagen, ja, haben sie wirklich nur so wenig Geld gebraucht? Ich glaube, auch das ist relativ plausibel. Die Frage ist einfach, wie viel Geld hat es ringsum noch gebraucht, um überhaupt so etwas zu machen. Und ich meine, da hat es ja auch ein ganzes Team von sehr vielen Leuten. Die sind natürlich auch nicht billig. Man hat vielleicht auch sehr viel probiert, bevor man es überhaupt einmal in die Form gebracht hat, was es heute ist. Also ich glaube, es ist beides eigentlich ein bisschen wahr. Einerseits stimmt es, dass sie es geschafft haben, ein Modell zu trainieren, wo grundsätzlich sehr viel effizienter mit Ressourcen umgeht, weil sie ja unter anderem auch haben müssen, weil sie eben nicht so einfach die Chips kaufen können. Andererseits ja, ist es auch nicht das Modell, wo irgendwie jemand einfach über Nacht mit 5 Millionen aus dem Boden gestampft hat. Da sind sicher Hunderte von Millionen investiert worden über die Jahre, auch ins ganze Team, die ganze Infrastruktur und die ganze Pionierleistung, wo ja auch schon vorher gemacht worden ist. Also das DeepSeek ist schon seit mehreren Jahren auf dem Radar.
Das wäre gerade meine Frage gewesen. Hast du auch so wie die Masse Anfang Jahr davon erfahren oder hast du das schon länger gekannt?
Also wir haben es natürlich schon länger gekannt. Jetzt nicht gross im Detail, weil es gibt so viele Forschungsprojekte links und rechts, wo wirklich wo gute Arbeit machen. Die chinesischen Modelle, die sind auf dem Radar gesehen. Nicht nur die von DeepSeek, auch von Alibaba. Und man hat schon gewusst, dass die DeepSeek-Modelle relativ stark sind. Aber man ist halt jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen, dass so schnell ein Modell wird kommen, das so gut ist und dann eben auch mit so wenig wirklich Rechenressourcen möglicherweise gemacht worden ist. Und vor allem hat man dann auch nicht unbedingt erwartet, dass das alles wirklich unter so offenen Bedingungen dann auch zur Verfügung gestellt wird. Das ist eigentlich das Grosse, was auch ein bisschen unterschätzt wird. Ich meine, es gibt ja die grössten Open-Modelle sind vorher so ein bisschen von Meta gekommen. Aber dort die Lizenz, oder wo an diesem Modell dran ist, ist eigentlich doch noch relativ einschränkend. Und DeepSeek ist jetzt gekommen und gesagt, da MIT-Lizenz, die sagt im Prinzip, du kannst wirklich machen, was du willst. Komm einfach nicht auf uns zurück, aber du kannst machen, was du willst. Und das ist natürlich wahnsinnig, weil jetzt können wirklich alle Firmen mit so einem Modell anfangen arbeiten, das auseinandernehmen, eigenes Zeugs machen. Und das ist, glaube ich, der wirkliche Power-Move.
Das hat auch zu einem ziemlichen Börsenbebe geführt. So nachdem das ein bisschen teurer war, dann hat sich OpenAI auch nochmal geäussert und eine von den Sachen wo sie jetzt quasi DeepSeek vorwerfen, ist, dass sie Destillation gebraucht haben, um ihre Modelle abzuziehen.
Also das ist ein anderes vielleicht, Wort für Klauen.
Kann man so sagen, vielleicht hast du eine bessere Erklärung für ich meine, ich kenne Destillation natürlich aus einem anderen Kontext, aber dort trinkt man Sachen mehr. Vielleicht ist es aber auch sehr vergleichbar. Marcel, was sagst du?
Ja, es ist nicht unbedingt vergleichbar, aber es stimmt, man trainiert einfach ein Modell mit Daten, die im Prinzip von einem anderen Modell kommen, ganz vereinfacht gesagt. Ich meine, das ist jetzt überhaupt nichts Neues, das machen viele seit Längerem. Ist es wirklich 100% legal? Das ist, glaube ich, noch eine offene Frage, wie überhaupt in dem ganzen KI-Bereich. Es gibt so viele Fragen, die legal grundsätzlich unklar sind. Ich meine, es hat natürlich auch gewisse Ironie, dass das ausgerechnet OpenAI, wo im Prinzip einfach das ganze Internet abgesucht hat, und nachher mit dem grossartiges KI-Modell gemacht hat, jetzt kommt und sagt, ja gut, von uns darf man das aber nicht. Ich meine, ich glaube, am Schluss ist das etwas, wo man wahrscheinlich den Anwalt werten muss überlassen. Aber die Tatsache, dass das Modell voneinander lernen, dass sie sich gegenseitig versuchen, Daten abzuziehen, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so weitergehen. Ob das moralisch vertretbar ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich meine, die Leute wollen in dem globalen Kampf um Vormachtstellung in KI überleben. Und dort hat es halt oft so ein bisschen die Einstellung, alles, was machbar ist, ist grundsätzlich machbar. Natürlich, solange niemand physisch zu Schaden kommt. Aber was eine legale Grauzone ist, ist typischerweise kein Stopp.
Ist das auch so ein bisschen der Grund, dass man wie so ein bisschen an eine Limite stößt? Also ich habe das ein paar Mal gelesen, quasi, ja, es gibt gar nicht so viele Daten eigentlich, wie man bräuchte, zum neuen Modell wirklich, oder zum noch grösseren Modell trainieren. Ist da mitunter auch ein Grund, wieso dass man quasi alternative oder eben so synthetische Daten, wie das du angesprochen hast, auslotet?
Ja, das ist sicher auch ein Grund. Ich glaube, es gibt viele Gründe. Am Ende des Tages ist eine KI so gut wie die Daten, die sie darauf trainiert ist. Der erste Schritt in den letzten Jahren ist halt wirklich einfach gesehen, wir nehmen einfach mal alle Daten vom Internet. Und das hat ja auch relativ gut funktioniert. Irgendwann einmal hat man alle Daten vom Internet abgesucht. Jetzt ist man in der nächsten Phase, wo man sagt, okay, wie machen wir die Modelle besser, wenn wir nicht einfach mehr Daten vom Internet absaugen können. Und künstliche Daten, also Daten, die KI selber generiert, ist jetzt das Thema. Am Anfang hat man noch gedacht, das wird nicht funktionieren. Es wird auch geheißen, das Modell wird schlechter werden, wenn sie das wieder machen. Aber jetzt sieht man, nicht nur aufgrund von DeepSeek, auch von anderen Modellen, von Microsoft und so weiter, dass wenn man künstliche Daten kann generieren und die aber also auch sicher kann stellen, dass die wirklich gut sind, ist nicht alles, was aus einem KI-Modell kommt, ist schlecht. Dann kann man eben eine nächste Generation von KI Modell trainieren, wo noch besser ist. Und das kann dann wieder Daten generieren, die dann die nächste Generation darauf trainiert und so weiter. Also das ist jetzt sicher im Moment gerade eine Phase, wo wir drin sind in der Evolution.
Ein interessanter Fact zu DeepSeek habe ich noch gehört bei unseren Kollegen im Hardfork-Podcast von der New York Times. Und zwar haben die einen China-Experten gehabt, die gemeint haben, DeepSeek sei ein bisschen unter dem Radar geflogen bis jetzt. Und jetzt, wo das so aufgeblasen ist und so berühmt worden ist, gibt es da ein viel grösseres Augenmerk von der chinesischen Regierung und er ist sich nicht sicher, ob die so frei weiter können forschen können. Also ob die Innovation gleich gut bleibt. Was denkst du da, Marcel?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist mir ehrlich gesagt auch durch den Kopf gegangen. Ich meine, grundsätzlich, also aus chinesischer Perspektive gehe ich mal davon aus, dass die letzten paar Wochen eigentlich sehr gut gewesen sind. Ich weiß nicht, was in den Köpfen abgeht von der chinesischen Regierung, aber ich kann mir vorstellen, dass man das grundsätzlich als positiv anschaut. Klar, die Frage ist jetzt effektiv, ich meine, die Modelle, die sind ja auch sehr zensuriert, oder? Das haben wir ja auch gesehen, jeder, der das ein bisschen probiert hat, und auf dem Internet sind ja auch viele von diesen Screenshots umgegeistert, eben wenn man etwas zu der chinesischen Geschichte fragt, wo irgendwie der Regierung nicht passt, das ist natürlich alles zensuriert. Aber das Modell ist natürlich offen, das heisst, man kann das Modell dann auch neu trainieren, dass es über das etwas sagen kann. Ich bin einfach ein bisschen erstaunt, dass das DeepSeek-Modell einfach so auf den Markt geschmissen worden ist, eben mit dieser offenen Lizenz. Da hat es wirklich auch wahrscheinlich einen Weg gegeben, eine grosse Internetfirma daraus zu bauen. Also vielleicht ist das für DeepSeek immer noch möglich. Das überrascht mich ein bisschen, aber am Ende vom Tag sagt wahrscheinlich die chinesische Regierung sowieso, es gehört eh alles uns, egal ob das jetzt irgendwie ein Startup ist.
Also du meinst, sie haben ein bisschen ihren Schatz voreilig ins Internet gestellt, als Open Source?
Also mir scheint es, also wenn ich jetzt das entwickelt hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, sondern ich habe versucht, quasi ein normales Startup, also sind sie ja gesehen, aber das dann auch wirklich eben als App, als bezahlbare App und als API zur Verfügung stellen und halt mit den Mistrals und den Anthropics und den OpenAIs von dieser Welt mit im Wettbewerb zu sein. Sie haben das jetzt aber einfach quasi ihren Vorteil einfach so auf den Markt geschmissen für alle zum sehen. Eine Theorie ist, ich meine, das gehört ja eigentlich einem Hedgefonds. Und der Hedgefonds hat natürlich durchaus Interesse an finanziellen Märkten. Und wenn man sieht, was dann in den finanziellen Märkten passiert ist, nachher kann man sich vielleicht fragen, ob da vielleicht grosse Gewinne gemacht worden sind mit diesen Kurszusammenbrüchen. Aber da gehen wir relativ schnell in Hypothesen
rein. Genau, habe ich letztes Mal auch mit einem Aluhut erzählt, die
These quasi. Ja gut, aber ich meine also, wenn ein Hedgefonds etwas macht, wo nachher die Börse...
Wäre auch nicht zum ersten Mal.
Das unbedingt ein Aluhut. Also.
Springen wir über zum einem anderen Thema, wo auch gross in den Schlagzeilen war in den letzten paar Tagen oder am Januar. Es ist eigentlich so 180 Grad anders aufgebaut als DeepSeek, nämlich Stargate, das Projekt in den USA, wo unter anderem OpenAI dahinter steckt, wo quasi heisst oder sagt, hey, in den USA, wenn wir die nächsten Jahre bis zu 500 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren. Unglaubliche Zahl, kann man sich kaum vorstellen. Was denkst du über diese Mega-Investitionen?
Ja, ich denke, die machen absolut Sinn. Also, sie sind vielleicht noch ein bisschen auf der tiefen Seite. Man kann sich ja erinnern, dass OpenAI immer wieder im Gespräch war, dass sie gerne 7'000 Milliarden Dollar möchte erheben. Und jetzt haben sie es mal auf 500 geschafft. Das ist sicher schon mal sehr gut. Und da muss man dann auch sehen, welches Geld das am Schluss fließt. Aber am Ende des Tages, oder wieso braucht es das? Es braucht es einfach, weil man braucht einfach den Rechenpower. Egal, ob jetzt DeepSeek ein effizienteres Modell ist oder nicht. Wir sind erst ganz am Anfang von dieser Revolution. Die ganzen Business-Use-Cases, die müssen ja alle zuerst noch gebaut werden. Wir alle werden KI brauchen täglich und es wird auch in jedem Produkt einfach völlig integriert sein, die ganze Zeit. Und neue Modelle werden laufend trainiert werden. Also wir werden einfach KI mehr und mehr brauchen. Und die grosse Limite ist Rechenpower. Wenn du keine Rechenpower mehr hast, dann hast du keine KI.
Ja, eben das sehen wir ja jetzt mit dem Hype um DeepSeek. Also oft, wenn man Anfragen hat, ist es nicht zensuriert, sondern es heisst, hey, ich bin überlastet. Und das ist eben genau das, es hat zu wenig Rechenpower.
Genau, es hat wenig Rechenpower. Und das wird natürlich noch massiv weitergehen. Ich meine, jetzt haben wir einmal, also ich glaube, OpenAI hat jetzt irgendwie gesagt, sie haben, glaube, 350 Millionen Users im Moment oder so. Ich meine, das wird sicher innerhalb von den nächsten 12 Monaten auf 1 Milliarde gehen und dann vielleicht 2 Milliarden. Das ist ja wie mit dem Internet. Plötzlich sind irgendwie 5-6 Milliarden Leute dran geschlossen. Die brauchen das täglich. Da braucht es gewaltige Rechenleistung und als Firma willst du einfach nie in der Situation sein, dass du sagst, ich weiss, ich könnte euch noch mehr KI anbieten, aber ich kann nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr die Rechenkompetenz. Das ist sicher einer der wichtigsten Punkte. Dann gibt es möglicherweise auch einen militärischen Punkt, der vielleicht nicht so im Detail besprochen worden ist, aber es ist ja vielleicht auch nicht ganz komisch, dass das am Schluss von der Regierung angekündigt worden ist. Und das ist natürlich eben dann auch die Verteidigung und einfach die Entwicklung von Intelligenz, die dann auf menschlichem Niveau ablaufen kann. Und das wird natürlich ein enormer Vorteil sein für jegliches Land. Und Amerika macht einfach jetzt wirklich alles, um da nie an zweiter Stelle zu sein. Und garantiert nicht rechenlimitiert sein, ist eine von der grossen Strategien.
Ja, und Sie haben ja auch noch erst kürzlich nur eigentlich eine ChatGPT-Version, wenn man so will, für die Regierung, also für die US-Regierung vorgestellt. Der ehemalige NSA-Direktor sitzt im Verwaltungsrat von der NSA. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich schon so sehen, dass da sicher auch ein wichtiger Faktor ist in dieser ganzen Planung. Oder?
Genau, also KI wird natürlich immer wie verteidigungsrelevanter. Und deshalb ist es verständlich, dass dort mehr und mehr auch die Regierung mitmischelt.
Was macht das mit dir als Schweizer, wenn man von so unglaublichen Summen, reden eben 500 Milliarden da, ein paar hundert Milliarden dort und wir dann mit, ich weiß nicht, wie genau euer Institut gefundet ist, aber ich denke, mit ein bisschen weniger Geld haben wir da noch Chancen.
Ja, also das Erste, was ich mache, wenn ich so Zahlen höre, ist das gerade mal pro Kopf umrechnen, weil sonst ist es einfach nicht fair, oder? Also ich meine, Dummies sind 350 Millionen, wir sind 8, oder? Plus, minus. Und das muss man schon auch ein bisschen dann dementsprechend runterbrechen. Also gut, das würde jetzt für die Schweiz auch bedeuten, dass man dann vielleicht so etwas wie 10 Milliarden würde, investieren. Also man stellt sich vor, der Bundesrat geht morgen vor die Presse und sagt, wir haben ein neues Projekt, wir investieren 10 Milliarden in KI-Infrastruktur. Oder? Das wäre eigentlich undenkbar in der Schweiz. 500 Milliarden natürlich sowieso, aber eben, selbst wenn man es runterbricht auf unsere Bevölkerungsgröße, wäre es im Moment ein bisschen undenkbar. Die Frage ist, brauchen wir das als Schweiz? Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ gute Infrastruktur. Vor allem, was wir anders machen als viele von unseren Kollegen im Ausland, das sieht man ja immer wieder in Europa, da kommt irgendwie eine Regierung, typischerweise eine neue, oder eine, die kurz davor ist, abgewählt zu werden und sagt, jetzt, wir werden ein super Land von KI und wir investieren x Milliarden. Und dann passiert aber meistens nicht unbedingt viel. Die Schweiz hingegen hat schon vor mehreren Jahren angefangen, den Supercluster aufzubauen in Lugano. Wir an der ETH und EPFL sind einige von den einzigen Hochschulen weltweit, die jetzt heute schon können auf solche Rechner Superclusters zurückgreifen können, während das halt in anderen Ländern irgendein Politiker auf die Bühne steht und sagt, wir werden in der Zukunft das machen und deshalb werden wir zu Superpower. Also die Schweiz macht einfach schon relativ viel, tut es aber nicht unbedingt an die grosse Glocke hängen. Mir ist das persönlich ein bisschen sympathischer, aber ja, das amerikanische Showbusiness hat jetzt sicher auch noch eine kleine kulturelle Rolle gespielt bei so einer Ankündigung und dass der Trump natürlich gerade der neue Präsident ist und jetzt natürlich auch gross der Präsident von KI muss
sein. Du hast den Alp Supercomputer angesprochen. Ich glaube, sonst kennen viele Leute wenig konkrete Projekte wahrscheinlich aus der Schweiz. Wieso denkst du, ist da so? Eben, ist da die Schweizer Bescheidenheit oder macht man zu wenig in der Kommunikation oder wo hapert es dort?
Also ich meine, was die Institution anbelangt, ist es in der Regel wirklich Kommunikation. Man ist vielleicht schon relativ früh dabei mit guter Infrastruktur, aber eben, es ist jetzt nicht unbedingt die grosse Medienstory und deshalb diskutiert man auch gar nicht gross darüber. Umgekehrt, wenn es dann um Firmen geht, dort muss man natürlich sagen, dort sind wir jetzt nicht unbedingt Pioniere und Europa generell. Die Schweiz im Besonderen, ich meine, wir sind nicht die, die typischerweise an erster Stelle neu sind. Wir sind die, die hoffentlich an zweiter und dritter Stelle sind und es einfach qualitativ extrem hochstehend machen. Aber wir sind ja in der Regel sind die Amerikaner die, die an einem neuen Ort am ersten sind und versuchen, das auch kommerziell auszunutzen. Ich hoffe, das wird sich ein bisschen ändern auch in Zukunft. Es gibt immer wieder Versuche, dass man sagt, da müssen wir jetzt wirklich irgendwie etwas kulturell auch ändern. Kultur ändern ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Ich glaube, in der Schweiz geht es uns ja relativ gut. Wir sind in vielen Bereichen sehr weit vorne. Ich mache mir da eher ein bisschen Sorgen um Europa, ehrlich gesagt, wenn ganz Europa so gut wäre in Technologie wie die Schweiz, dann hätten wir wahrscheinlich weniger eine Diskussion.
Also, ja. Jetzt, wir haben gerade vorhin über DeepSeek geredet. Also, ich habe gedacht, dass es gekommen ist, es gibt doch noch andere Länder, die Fuss fassen in dem Markt. Ist DeepSeek vielleicht sogar das Vorbild eben für die Schweiz oder Europa, es doch zu versuchen mit?
Also ich glaube, DeepSeek hat einfach gezeigt, dass kleine Players auch ohne unbedingt Riesenmittel mit viel Talent und Brain doch auch vieles können erreichen. Aber ich meine, das ist nicht die grosse Überraschung von DeepSeek gewesen. Ich glaube, da ist medial natürlich sehr viel zusammengekommen, die ganze USA- und China-Geschichte. Aber es hat immer wieder Situationen gegeben. Ich meine, schon übrigens auch in Europa. Also ich meine, Mistral ist ja vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren auf die Bühne gekommen und hat gesagt, hey, wir haben im Fall KI-Modelle, die genauso gut sind wie die von OpenAI. Und das stimmt. Und sie haben auch damals schon relativ viel open-sourced. Sie sind so die Ersten gewesen, die das gemacht haben auf diesem Niveau. Sie sind aus Paris. Also ich meine, auch dort hat sich schon relativ schnell hat sich gezeigt, okay, da können jetzt plötzlich kleine Gruppen von sehr gescheiden und talentierten Leuten, die Skills haben, können da relativ schnell vorbewegen und die Vormachtstellung von OpenAI oder von anderen ist jetzt nicht unbedingt gegeben in KI. Und jetzt ist es einfach China und deshalb ist die Geschichte, glaube ich, auch dermassen explodiert. Aber das wird immer wieder von überall kommen. Das ist auch ganz normal am Anfang in so einem Gebiet, wo alles noch neu ist. Das sind wirklich noch neue Errungenschaften möglich, links und rechts. Man weiß nie genau von wo. Mit der Zeit, in 10, 20 Jahren, wird das Ganze auch viel reifer sein. Und dann werden Karten wahrscheinlich zu einem grossen Teil verteilt sein, wie sie heute in der Digitalisierung zum Beispiel sind, unter ein paar Firmen, leider. Aber bei KI sind wir auf jeden Fall noch gar nicht dort. Es ist noch viel zu früh.
Wer müsste denn so ein Swiss GPT quasi bauen? Ist da deiner Meinung eine Aufgabe von der Forschung oder ist da ein Start-up? Oder?
Ja, also es gibt unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, so ein Basismodell ist, finde ich, schon eine wichtige Aufgabe von der Forschung und das machen wir ja auch eben in dem Alps in Lugano mit dem Swiss AI-Projekt. Werden viele Modelle jetzt im Moment trainiert, unter anderem auch ein Schweizer Modell, wo dann hoffentlich mal in den nächsten Wochen und Monaten dann auch der rauskommt. Und das ist, denke ich, so eine wichtige Grundinfrastruktur. Es ist auch wichtig, dass man das macht, weil man tut ja dann auch Leute ausbilden, die das machen, mit der Infrastruktur. Also man ist dann halt einfach wirklich dabei und man hört es nicht nur von irgendwo oder liest darüber. Aber ich glaube, nachher, also Modell machen ist das eine, aber ich glaube, ein grosser Teil von der wirtschaftlichen Wertschöpfung in den nächsten Jahren wird einfach von Businesses kommen, die die KI benutzen. Ich meine, es hat immer, letztes Jahr und vorletztes Jahr haben alle so da, als wäre der KI-Markt schon lange aufgeteilt und die Modelle sind sowieso alles, was es gibt und alle, die irgendetwas damit machen, sind nur sogenannte Modell-Rapper, also die bauen einfach etwas um die Modelle herum. Aber das ist so, als würde man irgendwie sagen, irgendeine Internetfirma ist quasi nur ein Datenbank-Rapper. Das macht keinen Sinn. Klar, man braucht das Modell, aber schon heute kann ich ja aus Dutzenden von Modellen auslesen, in Zukunft wahrscheinlich von Hunderten, dank der Open-Source-Revolution. Und jetzt kann ich wirklich ein Business bauen und ein Geschäft aufgrund von diesen Modellen aufbauen. Und natürlich würde ich denen wahrscheinlich immer etwas zahlen, aber die grosse Wertschöpfung wird in diesen Businesses ringsum gebaut. Und dort sind wir jetzt erst ganz am Anfang. Und da kann die Schweiz, genau wie jedes andere Land, auch ganz vorne dabei sein. Wichtig ist einfach, dass es auch eben Firmen sind, die in der Schweiz sind, die das machen. Also da ist mein Aufruf vor allem auch immer wieder an die Jungen und an die Studenten, halt wirklich auch gross zu denken und sagen, okay, ihr müsst quasi jetzt die Zukunft erfinden und bauen. Und wenn wir in 10 Jahren zurückschauen und sagen, wow, schau mal, da ist eine grosse Schweizer Firma, die mitspielt, okay, die wird heute wahrscheinlich von irgendwelchen Studis irgendwo in einer, vielleicht nicht in einer Garage, wir haben nicht so viele Garagen wie in Kalifornien, aber irgendwo in einem Keller oder irgendwo in einem Zimmer gebaut. Oder? Das ist das Wichtige. Das müssen wir jetzt, ja, mit dem Luftschutzkeller, genau.
Aber wenn ich da rausgehöre, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine junge Informatikstudentin, was würdest du ihnen auf den Weg geben? Welches Startup soll sie heute bauen? Oder vielmehr anders gefragt, wo sind die grössten, deiner Meinung nach, das grösste Potenzial für KI-Anwendungen in der Schweiz?
Ja, ich meine, das ist extrem schwierig zu sagen, weil die wirklich grossartigen Ideen, die tönen am Anfang sowieso alle völlig bescheuert. Und das ist eigentlich auch das Zeichen von einer grossartigen Idee. Ich meine, wenn man heute ein bisschen anschaut, oder was so für grosse Internetfirmen im Umlauf sind, ich meine von Uber, über Airbnb, über was weiß ich, ich meine, selbst soziale Netzwerke auf eine Art, oder wenn das jemand in den 90er gesagt hat, das hat irgendwie noch recht absurd tönt. Die Möglichkeiten von Mobiltelefonen sind damals eh noch nicht sichtbar gewesen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie offensichtliche Fälle gibt, wo man sagt, wow, das musst du machen, weil wenn es offensichtlich wäre, kann man davon ausgehen, dass eh schon Tausende dran sind und dann müsstest du wirklich irgendwie etwas Spezielles haben, dass du dort könntest mitmachen. Sondern ich würde einfach sagen, hey, ich meine, folge einfach deinen Ideen und wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, du hast eine Idee und das könnte laufen, dann warte nicht lang und du nicht zuerst 3 Jahre mit allen alles besprechen, bis es sicher ist, sondern bau es einfach, bau das Ding, bau ein Prototyp, schau, ob es die Leute benutzen, ob sie es cool finden, ob sie sogar bereit sind, etwas dafür zu zahlen. Und wenn ja, dann go for it. Alles andere macht keinen Sinn. Also einfach vor allem nicht überdenken.
Hast du ein paar Beispiele aus deiner Arbeit bei der ETH, also was du so siehst, was die Leute dran sind oder was eben momentan vielleicht schon ein bisschen über die Anfangsidee rausgegangen ist?
Ja, es gibt sehr viele spannende Beispiele. Ich meine, wir sind natürlich in der ETH, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es geht überhaupt nicht nur um ETH, also viele gute Startup-Ideen kommen auch aus Leuten, die überhaupt schon immer sonst in einem Startup arbeiten oder sonst irgendetwas gemacht haben und jetzt eine Idee haben. Natürlich braucht es irgendwann mal dann gewisse technische Skills auch, aber das ist wirklich auch ein Aufruf an alle, nicht nur jetzt an unseren eigenen Studis. Ich meine, wir hier, unsere Startups sind natürlich recht noch immer an der Forschung. Also du hast zum Beispiel in Lausanne recht viele Startups, die sich auseinandersetzen, wie könnte man quasi bessere Medikamente entwickeln mit Hilfe von KI. Da gibt es sehr viele Startups in diesem Bereich. Und das ist etwas, wo KI auch sehr gut ist. Wiederum andere Startups haben ganz andere Ideen. Also die sind vielleicht mehr im Banking oder in der Finanz daheim oder andere wiederum bauen Prototypen für Gesundheitsanwendungen. Und wieder andere sind eher im Servicebereich daheim. Also es gibt wirklich ein ganzes Plethora. Das einzige Negative, was ich finde, ist, ich sehe noch zu wenig. Ich wünsche mir noch mehr zu sehen, wo KI wirklich so auf die Bühne gekommen ist vor 2-3 Jahren. Ich denke, hoppla, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig für uns, Studenten zu finden, weil die werden jetzt alle KI-Startups machen. Aber das ist noch nicht passiert und ich hoffe, das wird noch passieren.
Marcel, du sitzt in Lausanne, wir in Zürich und da ist natürlich die AI auch in allem und vor allem auch, weil extrem viele berühmte internationale Firmen da bei uns sich ansiedeln, also von Google angefangen, jetzt letztes Jahr eben bekannt worden, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Nvidia, irgendwie alle sind da. Siehst du das als Chance oder Gefahr? Also vielleicht als Gefahr, dass man vielleicht gar nicht selber versucht, sondern versucht, in so einer grossen Firma unterzukommen?
Es ist eine riesige Chance. Also das ist ich würde sagen, wahrscheinlich die ultimative Chance. Das haben wir ja gesehen in Zürich und das sehen wir jetzt mehr und mehr auch in anderen Städten. Ich meine, wenn mal einer da ist, dann findet es der zweite schon viel einfacher, auch dort zu sein, weil du hast dann automatisch mehr Zugang wieder zu Talent. Weil Talent hast du ja primär an zwei Orten. Du einerseits kommst aus dem Bildungssystem raus, du hast Zürich natürlich sehr gut aufgestellt und andererseits hast du es eben schon aus den lokalen Firmen, die dort sind. Und wenn du schon bereits viele Technologiefirmen hast, dann sind auch viele Leute dort, logischerweise, die im Tech arbeiten und die kannst du natürlich dann auch wieder abwerben. Und das ist genau die Dynamik, die sich jetzt in Zürich abgespielt hat. Und was du dann automatisch siehst, und das ist eigentlich auch völlig garantiert, ist, dass die Leute natürlich dann nicht nur zu den OpenAIs und zu den Anthropics gehen, sondern sich irgendwann mal selber auch sagen, hey, komm, wir machen doch selber ein Startup. So geschehen, oder, als Beispiel in Paris. Also wir haben eben, wie gesagt, primär eine grosse KI-Firma im Moment oder eine, die die Chance hat, grösser zu sein, das ist Mistral. Die sind in Paris gewesen, die sind vorher bei Meta gewesen, zu einem grossen Teil. Auch DeepMind und Google ein bisschen, aber das sind wirklich Leute gewesen, die haben halt dort in Paris geschafft und dann haben wir gesagt, hey komm, wir machen doch selber ein Startup. Und jetzt ist plötzlich Paris und Frankreich ein wichtiger KI-Player. So schnell geht's. Aber das ist eigentlich nur deshalb passiert, weil die Leute halt schon dort sind. Von dem her gesehen, ist eine riesige Chance für Zürich. Ich glaube, noch viel grösser als eine riesige Chance für die Schweiz, weil wir sind ja ein klein genug, dass wir alle von diesen Effekten profitieren können. Und ich sehe das eigentlich nur positiv.
Kannst du das noch ein bisschen, der ganze Zürich-Hype, kannst du das noch ein bisschen einschätzen, europaweit? Also eben, auf die einen Seite sind wir natürlich mega stolz, dass die alle kommen. Dann gewisse sagen natürlich auch, nein, das treibt die Miete nicht höher. Aber jetzt so gesamteuropäisch, ist Zürich schon herausragend oder gibt es andere so AI-Hotspots oder Tech-Hotspots in Europa?
Also Zürich ist sicher herausragend. Es ist sogar, ich würde sagen, wirklich auch weltweit herausragend. Vielleicht ist es nicht number one, aber definitiv in the top players. Also ich meine, wenn sich die Firmen weltweit sagen, wo bauen wir Standort auf, dann, klar, man ist eh schon im Silicon Valley, das ist ja logisch. Und dann sagt man sich vielleicht mal, okay, dann müssen wir sich Asien überlegen. Europa ist relativ schnell einmal klar, dass man sich auf Zürich fokussiert. Nicht immer, aber es ist einfach wirklich sofort eine Möglichkeit, wo einfach alle sagen, das macht Sinn. Weil wir haben eben, wie gesagt, wir haben Talent und es sind schon viele dort, die auch Talent bringen. Die Rahmenbedingungen sind super. Du musst die Leute nicht gross zwingen, in die Schweiz zu gehen, weil wir haben einen sehr hohen Lebensstandard. Oder alle die Sachen sind einfach schon dort und das ist genial. Und ich glaube, das wird auch weitergehen. Und natürlich kann das die Mieten auftreiben. Aber ich glaube, am Ende vom Tag, wenn man muss wählen, möchte ich nicht mehr sein, wo der Bär steppt und wirklich auch vieles läuft, aber jetzt halt leider die Mieten ein bisschen hochgehen und gegen das kann man ja auch dann politisch etwas machen. Oder möchte ich einfach nicht mehr sein, wo alle nur den Latsch machen und nichts läuft und alle reden nur vom Weggehen. Ich glaube, das ist klar, wo man in der Regel will sein, dort wo es läuft.
Ja, wir sind, die Schweiz ist, gehört zu den Top-Player, das hast du gesagt, Zürich auch. Jetzt sind wir aber nicht überall auf Platz 1. Also die USA hat jetzt in den neuesten Berichten rausgekommen sind, gehören wir nicht zu den vertrauenswürdigen Ländern, die ungeschränkt Zugang zu Hochleistungs-KI-Chips sollen bekommen. Du hast gesagt, eben die Forschung betreibt den Supercomputer Alps in Lugano. Dort sind jetzt nicht die ganz, ganz neuesten Nvidia-Chips drin, aber sehr neue Nvidia-Chips. Jetzt, falls da wirklich so durchkommt, was wird das für eine Auswirkung haben für die Forschung, vielleicht in 2 oder in 3 Jahren? Oder hat es überhaupt eine Auswirkung, wenn die USA finden, geben wir nicht die neuesten Chips?
Ja, das hat sicher eine Auswirkung. Also wir haben schon jetzt eigentlich die allerneuesten Chips in Lugano. Das ist wirklich recht cool. Aber also ich meine, das Grundproblem, finde ich, ist eigentlich das. Erstens mal, wie ist es möglich, dass wir auf eine so semi-unfreundliche Liste von Amerika kommen? Das ist eigentlich nicht, also ich meine, okay, vielleicht ist man sich nicht immer in allen Bereichen 100% gleicher Meinung, aber ich würde doch sagen, im Großen und Ganzen besteht eine sehr lange und grosse Freundschaft zwischen Amerika und der Schweiz. Es ist eigentlich wirklich nicht klar, wie das jetzt passiert ist. Und das ist auch eigentlich eine Aufforderung deshalb an die Politik. Und ich weiss, dass da jetzt ja auch viel gemacht wird auf politischer Ebene, dass man wirklich versucht zu verstehen, wie ist es zu dem gekommen. Und wie kommt man vor allem von dieser Liste wieder weg, beziehungsweise in die Kategorie, wie ja die meisten von unseren Nachbarsländern auch in Europa, von eben also keine Beschränkungen. Und zweitens, was man sehr muss aufpassen, man hört immer wieder, ja, aber die Zahlen, die sehen ja gar nicht so schlecht aus. Ja, aber der Punkt ist ja, wir wollen ja nie von jemand anderem abhängig sein. Wir wollen das selber können entscheiden. Wenn wir morgen finden, wir brauchen 10-mal so viele Chips, wie das in diesen Zahlen steht, und wir haben das Geld dafür und wir entscheiden uns, dass das der richtige Schritt ist, dann sollen wir das können machen. Wenn wir finden, wir brauchen das Kontingent nicht, okay, dann brauchen wir es nicht. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht in einer Situation sein, wo wir solche Sachen müssen überlegen müssen. Und dann allenfalls gefragt, dürften wir vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Oder von dem plötzlichen Kampf haben zwischen den Institutionen in der Schweiz, weil alle einen Teil von diesem Kontingent, also es ist sicher einfach nur negativ. Es ist sicher viel besser, in der anderen Kategorie zu sein. Und ich hoffe, dass die Politik da dementsprechend
dann vorwärts dem macht. Dem Exportbanner schnell noch ein bisschen Kontext geht. Das ist ja in den letzten Wochen von der Biden-Regierung entstanden. Eben, wir sind dort in der B-Klasse. Ich glaube, es hat geheißen, die Länder kommen dann nur 50.000, höchstens 50.000 Chips über und nicht mehr. Eben, jetzt ist der Bundesrat Barmelin anscheinend da am Weiben in den USA, dass das besser kommt. Denkst du vielleicht, das ist etwas, wo der Trump weiterführen will oder nicht? Also die Wirtschaft läuft ein bisschen Sturm, die sind ja nicht daran interessiert, weniger Chips verkaufen weltweit. Der Trump kann man nie so richtig einschätzen, also ich nicht. Was denkst du, bleibt das? Oder? Es ist jetzt auch noch, glaube ich, eine halbjährige so eine Vernehmlassung sozusagen und erst dann wird definitiv entschieden.
Ja, genau. Also offiziell sollte das irgendwie ab Mitte Mai in Kraft treten. Also effektiv ist das noch von der Biden-Regierung abgewunken worden, wirklich in den letzten Tagen, was schon mal sehr komisch ist. Was jetzt der Trump macht damit, ich meine, wir wissen ja alle, der Trump ist ein Dealer. Alles ist Transaktion. Und ich meine, wenn er jetzt natürlich gerade noch eine bessere Karte bekommen hat, würde er das vielleicht noch nutzen, um noch etwas anderes zu bekommen. Ich sehe da natürlich nicht zu viel in die Verhandlungen rein. Ich kann das auch nicht lesen, so wie du. Ich hoffe einfach, dass die Schweizer Diplomatie jetzt da wirklich alle Tricks aus der Tasche zieht. Und alle Goodwill, die wir ja wirklich haben gegenüber den Amerikanern, dass man das wieder ins Lot bringen kann.
Also, wir haben das natürlich auch überlegt, warum ist die Schweiz eben nicht in der ersten Gruppe gelandet? Also ist irgendwie vielleicht zum Standort schwächen? Ist vielleicht, weil irgendwie manchmal die Schweizer Industrie gewisse Kriegstechniker vielleicht in Länder exportiert, wo die USA nicht Freude hat? Es ist wirklich sehr dubios.
Es ist dubios, wir sind ja auch nicht allein dort, es sind ja auch Länder wie Singapur dabei oder Israel, wo man auch sagen muss, ja gut, aber das sind ja eigentlich Länder, die sonst extrem starke und gute Beziehungen haben zu Amerika. Also es ist eine völlig unklare Sache. Irgendwo einem Teil von meinem Hirn hoffe ich immer noch, das ist alles irgendwie ein grosses Missverständnis gewesen von dieser Last-Minute-Regierung. Aber bon, wir werden es sehen, was Diplomatie jetzt wird, können erreichen in den nächsten paar Wochen und Monaten.
Springen wir nochmal zurück in die Schweiz. Du hast vorhin kurz angesprochen, es ist wichtig auch, dass man die Öffentlichkeit kann erreichen und vielleicht auch, dass sich die Öffentlichkeit über KI informiert. Was denkst du, wie erreicht man das Ziel genau? Oder was könnt ihr vielleicht auch als Forschungsinstitution da dazu beitragen? Oder wie kann man, ich merke so oft, wenn ich mit älteren Leuten rede, dass die manchmal nicht so draus kommen, was AI überhaupt ist. Wie denkst du, kann man die breite Masse mit der KI erreichen?
Ja, ich glaube, man kann das auf zwei Ebenen versuchen. Ich meine, das eine ist das Institutionelle. Medien, die Hochschulen und so weiter, die halt eben das typischerweise machen und auch etwas davon verstehen, dass die das Thema halt auch wirklich recht präsent halten. Und das ist jetzt auch durchaus der Fall. Weiterbildungsangebot, Podcasts, eben all die Formate, die man ja eigentlich auch kennt. Und das tut mir, von dem gibt es jetzt auch immer wie mehr und das tut mir auch recht wichtig. Und nachher gibt es natürlich dann auch vieles, was man auf persönlicher Ebene machen kann. Das ist natürlich immer eine persönliche Frage. Die einen sagen, ja, ich mache das nicht. Ich konzentriere mich auf mein Ding, auf meine Arbeit, was auch immer das ist. Andere investieren mehr Zeit in Kommunikation. Ich mache das gerne. Ich bin auch in der letzten Zeit von einem Buch über KI, wo eigentlich eher an eine breitere Öffentlichkeit soll gehen. Mir tut es einfach, es gehen wahnsinnig wichtige Entwicklungen im Moment ab, wo wirklich die Zukunft von unserer Gesellschaft, die Zukunft von unserer Wirtschaft, Zukunft von fast allem werden fundamental beeinflussen. Und jetzt ist, glaube ich, wirklich ein guter Moment, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass man dann auch wirklich informierte Entscheidungen kann treffen. Etwas vielleicht noch zum Schluss, was wir jetzt auch gerade planen, ist ein sogenannter Bürgerrat, ein Bürgerinnenrat, wo wir auch wirklich eine repräsentative Gruppe von Leuten, wir machen das jetzt am Anfang mal in der Romandie, wollen zusammenbringen und mit denen über mehrere Wochen das Thema besprechen, um auch ein bisschen besser zu verstehen, wo drückt eigentlich die Bevölkerung wirklich den Schuh, was hat sie für Sorgen, was hat sie für Ängste, was hat sie aber auch für Hoffnungen. Weil am Schluss, ich meine, das hat man ja bei der Pandemie auch sehr gut gesehen, das, was die Leute denken und was die Leute wollen und das, was man sich medial und wissenschaftlich überlegt, das ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Und ich glaube, das ist eine von den wichtigen Lehren auch gesehen, dass man da schon viel früher, gerade in einem Land wie in der Schweiz, wo das Volk zum Glück auch sehr viel zu sagen hat über die Entwicklung, die Weiterentwicklung von solchen Sachen, dass man da schon sehr früh auch den Dialog sucht. Und nicht nur sich denkt, ja, wir, die es wissen, wir müssen es einfach den anderen erklären, sondern dass man schon früher halt eben die Hoffnungen, die Ängste und so weiter abholt und besser versteht, was das eigentlich gewünscht wird. Weil das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Natürlich können wir zum Beispiel in der Forschung relativ frei forschen, aber am Ende des Tages ist ja unsere fundamentale Aufgabe trotzdem, fürs Wohl von den Leuten, von der Wirtschaft und so weiter zu sorgen und nicht einfach nur unseren einzelnen Interessen nachzugehen und deshalb früh in den Dialog treten. Und
eben, das ist so, das, was ich auch gedacht habe, als ich über dich nachstudiert habe, eben die erste Rolle bei der Corona-Pandemie und jetzt AI, da gibt es eben immer die diffuse Ängste, es ist vielleicht etwas, was man nicht so richtig versteht, man weiß, es ist aber etwas Grosses, jetzt im AI vielleicht, es ist wichtig, das andere eben, es ist bedrohlich und so. Siehst du das eben ein bisschen ähnlich, dass du so diffuse Ängste auf dich zukommen und wie gehst du damit um?
Ja, also das sind diffuse Ängste teilweise sind es auch sehr konkrete Ängste. Ich glaube, es ist eine ganz andere Geschichte, sorry, als Corona, weil ich meine, von Corona hat man eigentlich überhaupt nichts Positives können erwarten am Ende des Tages, oder? Man hat noch irgendwie hoffen und versucht, etwas dagegen zu machen, dass es so wenig schlimm wie möglich kommt. Und über das haben wir ja viel diskutiert und werden wir in der Zukunft wahrscheinlich auch noch viel diskutieren, ob wir das Richtige gemacht haben, zu viel, zu wenig und so weiter. Aber jetzt mit KI ist natürlich schon eine andere Sache, weil es ist grundsätzlich eine riesen Entwicklung. Es ist auch anders als eine Pandemie, nicht etwas, das dann einfach wieder weggeht, sondern es bleibt mit uns. Aber es hat natürlich auch sehr viele positive Aspekte, wo uns wirklich auch könnte extrem, extrem helfen in vielen Bereichen. Und ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage, wo man sagt, stellen wir oft die Frage, was ist, wenn wir in 20, 30 Jahren zurückschauen auf diesen Moment jetzt? Wenn man sieht, einfach, wow, KI ist überall und geopolitisch, wirtschaftlich sind Sachen extrem, haben sich verändert. Und schau mal, die sind gut, die haben es gut gemacht und die haben es schlecht gemacht. Was würde man damals denn, was würde man denn sagen, sind die guten und die schlechten Entscheidungen gewesen? Ich sage nicht, dass ich dort Antworten habe. Ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Aber ich glaube, sich einfach im Thema zu verschließen und sagen, das macht mir irgendwie Angst, ich weiß nicht genau wieso, das ist ziemlich sicher nicht die richtige Strategie, sondern früh sich damit beschäftigen, früh sich damit auseinandersetzen und dann können sagen, okay, und das da, das sehe ich zwar, das können wir machen, aber das will ich nicht. Aber das Tuane hingegen, das finde ich sehr gut und von dem sollten wir mehr machen. Wieso können wir investieren doch mehr in das? Also das ist letztendlich, glaube ich, das Wichtigste.
Hm. Jetzt, ja, vielleicht liegt es ja dann wie auch am Zugriff überhaupt auf Technologie, kann man vielleicht so sagen. Jetzt, du hast gesagt, ihr seid eben im Supercomputer Alps im Tessin, sind da eigene Modelle am Trainieren. Ist da, kann ich mir das so vorstellen, gibt da nachher eine Art KI-Public, etwas, wo jeder kann nutzen, wo jede Person, jede Bürgerin, jeder Bürger darauf Zugriff hat, oder wird da bestimmte Personen vorenthalten?
Nein, das wird vollständig offen sein. Also das ist auch die Idee, zum Beispiel eben, dass die Wirtschaft relativ schnell auf die Modelle kann zurückgreifen kann, und zwar ohne irgendwelche Bedingungen. Und dass dann aber auch, also ich hoffe, es wird auch öffentliche Events geben, wo man, also in unterschiedlichen Formen, Vorträge, Hackathons, was weiß ich, dass man wirklich sagt, hey, wir haben jetzt die Schweizer Modelle, wie gestalten wir jetzt irgendwie zusammen eine KI-Zukunft, die uns passt. Weil, dass es eine KI-Zukunft gibt, ist klar. Über das da können wir nicht viel entscheiden. Aber welche Art von KI-Zukunft, das ist etwas, was wir zusammen entscheiden können. Und je mehr, dass die Leute von Anfang an dabei sind und das auch können selber für sich einsetzen und anlängen und umbauen und darüber schwätzen, desto besser. Also, das wird sicher, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird
eine gute Sache. Ist denn der Vorteil von einer Schweizer KI? Also ich meine, eben, wir können ChatGPT brauchen, wir können diverse andere LLMs brauchen, sie verstehen sogar Schweizerdeutsch. Für was brauche ich eine Schweizer KI? Ist es einfach, dass wir eine haben oder kann sie dann auch etwas mehr?
Ja, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Es stimmt natürlich, dass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann. Ich meine, selbst, also Lugano ist ja ein toller Cluster, aber im Vergleich zu den Cluster, zu den Computer- und Rechenpower, oder, wo irgendwie ein Elon Musk oder OpenAI oder so zur Verfügung haben, ist das natürlich sehr, sehr klein. Also da darf man jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt irgendwie das Modell rauskommt, wo die alle schlägt. Aber umgekehrt kommt halt eine ganze Serie von Modellen raus, die doch auf ihrem Niveau sehr kompetitiv sind. Und dass dann halt eben Firmen das auch nehmen können und sagen, ja gut, also ich meine, ich arbeite jetzt immer noch im Grossteil hier mit dem OpenAI-Modell, aber ich kann jetzt hier schon mal bereits Prototypen davon entwickeln und auch selber bauen und auseinandernehmen aufgrund von dem Schweizer Modell. Das ist eine von den wichtigen Aufgaben. Das andere eben, wie gesagt, das darf man nie vergessen. Wenn man selber das nicht kann, wenn man das selber auch nicht macht, wie will man denn jemals überhaupt die entsprechenden Kompetenzen aufbauen und die neueste Generation von Ingenieuren ausbilden? Das würde ja gar nicht gehen. Die hätten das dann alle nur in irgendwelchen Büchern und nicht auf dem Internet gelesen. Aber jetzt hat man halt, man weiß, wie man solche Clusters betreibt, man weiß, wie man solche Modelle trainiert. Und das sind Kompetenzen, die nachher absolut ausschlaggebend sind, wenn man eben die neuen grossen Startups oder die neuen grossen Firmen will kreieren. Und im Übrigen eben auch interessant, da kommen wir wieder zurück zum vorherigen Punkt, wenn dann die Firmen sich überlegen, wo gehen wir unsere neuen Standorte aufbauen, auch kommen wir dann doch in die Schweiz, dort hat es schon eine ganze Generation von neuen Ingenieuren, die das schon konkret selber auch gebaut haben, denen müssen wir nicht alles von Grund auf neu beibringen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte, wieso es wichtig ist, dass man das macht.
Nochmal die Frage, gibt's, also wenn jetzt die Schweizer KI, hat die eigentlich einen Namen? Swiss KI oder?
Ich weiß nicht, ob sie schon, ich glaube, das Modell selber, also hat sicher interne Namen, aber ich glaube, die offiziellen Namen, die werden erst noch.
Aber wenn das fertig ist, wird es dann irgendwie eine Adresse geben, eben wie à la ChatGPT oder jetzt DeepSeek, wo ich das ausprobieren kann? Oder muss ich es zuerst auf einem Computer laufen lassen? Weil ich glaube, das ist so die grosse Hürde, was bei den Leuten doch noch populär macht, wenn man einfach eine Internetadresse eingeben, etwas machen und sieht, ah geil, und irgendwie, obwohl jetzt zum Beispiel Meta, also Facebook-Mutter, schon diverse auch so mehr oder weniger Open-Source-Modell hat, irgendwie ist dort der Hype doch ein bisschen weniger als eben im Vergleich zu den Chinesen oder so.
Mhm. Ja, also das wird sicher auch etwas geben, aber ist natürlich klar, das sind zwei andere Geschichten. Ich meine, das eine ist, okay, man macht das Modell, man trainiert und stellt es dann zur Verfügung. Das andere ist, man tut das wirklich als Anwendung zur Verfügung stellen. Das sind ganz andere Anforderungen, oder? Da haben die Leute dann auch eine Erwartung, dass die Sachen laufen, dass sie 24 Stunden, 7 Tage in der Woche ständig da sind, mit einem hohen Niveau, dass es Kundensupport hat und so weiter. Und das ist natürlich dann etwas, wo Hochschulen nicht mehr betreiben können. Aber dort hoffentlich oder die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Anbietern in der Schweiz, die wird dann sicher auch zustande kommen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, überhaupt einmal die Modelle zu kreieren und die sie dann benutzen und runterladen und damit selber weiterbauen, dass die das zur Verfügung haben.
Wenn wir so kompetente Gäste eingeladen haben, wollen wir sie natürlich auch fragen, was ihre Lieblings-KI-Anwendung ist oder irgendetwas, wo sie KI nutzen, wo man vielleicht nicht gerade draufkommt. Also nicht jetzt einfach sagen, ja, ich benutze ChatGPT. Was ist vielleicht etwas, wo du kannst unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, eben deine Lieblingsanwendung oder einen neuen Zugang zu KI, den man noch nicht so überlegt hat?
Also ich benutze KI sehr stark selber für mich, indem ich meine Ernährung track. Aber das ist auch etwas, was ich beruflich mache. Und für das habe ich auch selber eine KI-App gebaut. Die ist zwar noch nicht Gesamtbevölkerung zur Verfügung gestellt worden, sondern es ist immer noch ein Forschungsprojekt. Aber das ist etwas, was in den nächsten Wochen und Monaten wird geschehen. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Überhaupt die Idee, dass man KI kann benutzen kann, um nicht nur einfach irgendwelche Fragen stellen und dann Antworten zu bekommen, sondern dass sie sich mehr und mehr halt wirklich als wie eine Art Coach in den Alltag kann integrieren. Also ich benutze heute schon KI sehr stark, zum Beispiel um meine Ernährung oder mein Fitnessprogramm anzupassen. Und ich teile auch immer wie mehr Daten mit der KI, damit sie das personalisieren kann, damit sie mich motivieren kann. Und ich finde das eigentlich etwas ganz, ganz Spannendes. Ich glaube, auch in der Zukunft sehe ich da ein Riesenpotenzial.
Wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn die KI einen motiviert? Sagt Marcel, heute musst du noch 20 Minuten rennen, dann hast du dein Wochenziel erreicht, oder?
Ja, ich meine, genau, man hat ja so gewisse erste Ansätze, hat man ja schon, wenn man irgendwie eine Smartwatch hat oder so, die sagt ja schon, hey, komm jetzt noch 7 Minuten heute oben noch schnell raus, dann kannst du die Ring schließen. Das ist ja auch schon eine Motivation. Nein, ich glaube, was mir wichtig ist an der KI, ist, dass sie, ich meine, sie kann ja irgendetwas mir sagen bezüglich meiner Situation, aber sie kann das eben auch auf eine Art und Weise machen, und das haben ja alle auch schon erlebt, wenn er mit KI interagiert, wo halt wirklich sich dann genau auf mein Niveau anpasst. Also einerseits vom Wissensstandard, andererseits auch von der Sprache. Und das ist etwas, wo glaube ich, extrem wichtig ist. Auch die Tatsache, dass man sich mit einer KI kann austauschen kann. Und es gibt einfach keine dummen Fragen. Ich weiss, jeder Mensch sagt das immer wieder, hey, du kannst mich alles fragen. Wirklich, es gibt keine dumme Frage. Aber am Schluss hat ja trotzdem jeder irgendwo ein gewisses Schamgefühl und sagt, ja, das kann ich jetzt doch nicht fragen, weil das müsste man eigentlich wissen. Und mit einer KI kann man halt einfach immer und immer und immer wieder die gleichen Fragen stellen, teilweise auch komische Fragen, die komisch scheinen. Und sie hat einfach die unendliche Geduld, sie passt ihre Sprache mit der Zeit genau an unsere an. Und ich glaube, es ist das, oder, was man auch in Experimenten immer wieder sieht, dass sich Leute von Sachen überzeugen lassen, einfach weil auf der anderen Seite jemand bzw. etwas ist, wo einem irgendwie ernst nimmt und einem zulässt und auf einen eingeht. Und ich weiss, es gibt jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, denen denen läuft das irgendwie kalt über den Rücken drauf, wenn sie so etwas hören. Aber ich finde es doch ganz wahnsinnig, wie das passiert. Und man sieht es auch immer wieder in den entsprechenden Studien, dass das wirklich nützt. Und das kann man natürlich jetzt auch für schlechte Absichten benutzen, ist mir schon klar. Aber im Moment, oder, wenn man das mit ChatGPT oder mit Claude oder seiner Lieblings-KI macht, funktioniert das schon sehr gut. Und ich glaube, das gibt uns einen Ausblick auf die Zukunft, wie das sich KI mehr und mehr in unseren Alltag wird integrieren, zumindest für die, die es wollen.
Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auch wollt erzählen, wie ihr KI im Alltag nutzt, schreibt uns doch ein Mail an promptzero@blick.ch. Marcel, danke vielmals für deine Insights. Schön, bist du da gewesen.
Merci vielmals für die Zeit. Und wenn sehr du dann gern das Buch fertig hast, meldest du dich bei uns wieder.
Machen wir so.
Und ihr habt gehört, den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkü.
Prompt Zero.